well-known pimp. He's a narcotics king. Big time.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Back in full force.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Look, this thing might be bigger than even we think it is.
Hallo, hier spricht Klaus Mann.
佛教禅宗达摩祖师由天竺传道东来，住易筋经于少林寺壁上。
Hallo.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Hallo, hier spricht Gallus. Herzlich willkommen zur 751. Ausgabe des Gallus-Fensters hier auf Radio X 91,8 und 99,85 auf dem Kabel. Das Gallus-Fenster ist ein Magazin aus dem Gutleut und aus Griesheim mit Informationen, Studio, Gästen, Beiträgen aus Initiativen, Projekten, Vereinen dieser drei westlichen Stadtteile mit dem G. Mein heutiger Gast sitzt mir schon gegenüber, aber bevor ich ihn vorstellen, machen wir eine Musik.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma. Del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno. Tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto.
Wir haben heute ein Thema, das nicht so einfach für ganz viele Leute ist. Und ich muss vorausschicken, ich habe Frau Kistner einmal getroffen und gesagt, na, was machen Sie denn beruflich? Und sie sagte, ich habe ein Bestattungshaus. Sofort kommen einem natürlich die Erinnerungen an den Tod der eigenen Eltern. Und wir haben uns einmal ganz lang über die Art und Weise, wie man trauert, wie man es schafft, die eigenen Eltern sozusagen zu beerdigen und erhalten. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das Bestattungshaus ist im Gutleut. Es passt wunderbar in die Sendung. Und wir hatten schon lange mal verabredet, dass wir eine Sendung machen. Heute klappt's. Heute haben wir gesagt, jetzt machen wir es mal. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wie geht es Ihnen immer bei dem Thema Tod? Das ist für Sie alltäglich wahrscheinlich. Mhm.
Ja, von mir auch erstmal guten Tag. Und ich freue mich, dass ich etwas erzählen kann von dem, was Frau Scheidler und ich hier im Gutleutviertel geschaffen haben oder schaffen konnten. Und es ist für mich tatsächlich so, dass es ein nicht alltägliches Thema ist, weil die Menschen, die zu uns kommen, immer in einer Ausnahmesituation sind. Und damit ist es für uns auch immer eine besondere Situation. Mhm. Und gleichzeitig ist das Thema Tod etwas, was mitten ins Leben reingehört und manchmal sich auch sehr unerwartet mitten im Leben ereignet. Und wir wollen mit unserem Haus auch mitten im Leben sein. Also Sie haben eben noch einen kleinen Besuch bei uns abgestattet, unsere Räume gesehen. Und es ist ein Hinterhaus im Hinterhof im Gutleutviertel, umgeben von einer Schule von Menschen aus allen möglichen Ländern, die da leben. Es ist eine Autowerkstatt nebendran, ein Spielplatz. Und also wir sind mitten im Leben. Und möchten auch, dass das kein Widerspruch ist. Obwohl natürlich, wenn wir in dem Moment, wo Menschen mit dem Tod konfrontiert sind, sie auch ein Stückchen rausgenommen sind und auch einen Schutzraum brauchen. Und diesen Schutzraum sollen sie finden bei uns.
Das ist für mich damals auch das Unwiderrufliche gewesen. Dass man verliert, also das war ein Teil der Rede, die ich am Grabe auch gehalten habe, man verliert nur ein einziges Mal im Leben seinen Vater oder seine Mutter. Und das war meine Mutter dann damals. Und das ist ein Ereignis, das ich natürlich heute noch ganz genau erinnere, weil es so intensiv ist. Und das ist wahr, dass man da natürlich nach Formen ringt. Wie kann ich Abschied nehmen? Das war auch unser Problem. Wie ehren wir eigentlich unsere Mutter im Abschied nehmen? Und da kann ich mir vorstellen, dass man doch Hilfe braucht, also Tipps braucht, dass man ein Gespräch braucht vor allem, weil ich hatte das damals vermisst so ein bisschen, weil der Pfarrer kannte meine Mutter nicht. Ne? Und man braucht Leute, die verstehen, was das für einen bedeutet. Ne? Bieten Sie so Gespräche? Reden Sie viel?
Ja, also das ist eines der wesentlichsten Bestandteile eigentlich, dass wir vom ersten Moment an im Gespräch sind mit den Menschen, die zu uns kommen. Ich finde schön, dass Sie sagen, Sie wollten schauen, wie Sie das Leben Ihrer Eltern ehren, Ihres Vaters und Ihrer Mutter. Ich glaube, das ist auch genau das, was wir versuchen zu unterstützen. Und da hat auch wirklich jeder Mensch seine ganz, ganz eigene Form. Und wir sehen uns eigentlich als diejenigen, die mit Ihnen zusammen versuchen rauszufinden, wie es wirklich die passendste Form ist, was leider in Vergessenheit geraten ist oder doch immer mehr wieder auch gesehen wird, ist, dass das ein Gestaltungsspielraum ist, dass man das nicht so machen muss, wie das immer schon war, sondern dass, wie Sie eben selbst gesagt haben, Sie haben offenbar selber geredet beim Tod Ihres Vaters, das ist ja schon etwas Besonderes, ja. Dass man verschiedene Elemente, Rituale finden kann, die wir mit den Menschen auch zusammen nicht entwickeln, aber herausfinden. Also wir werden sehr oft gefragt, dürften wir denn dieses oder dürften wir denn jenes tun? Und wir verstehen uns dann als diejenigen, die sie daran bestärken, wirklich ihr eigenes zu machen. Und das herauszufinden und zu unterstützen. Und das braucht Zeit. Und es braucht Zeit, überhaupt die Dinge an- und auszusprechen. Wenn die Menschen beim Bestattungshaus anrufen, das ist ja auch sowas, dass sie das erste Mal aussprechen. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, manchmal auch mein Kind ist gestorben. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Es ist eine Riesenüberwindung, dieser erste Anruf. Und es ist ganz wichtig, dass, und das sehen wir auch als einen unserer ersten Arbeitsschritte an, dass wir sie unterstützen, auch schon in diesem Gespräch, und sagen, jetzt haben sie Zeit, wir sind da, sie können kommen, sie können sich in Ruhe verabschieden. Ja.
Das war bei meinem Vater damals erstaunlich. Also unser Vater ist in der Wohnung bei uns mitten unter uns gestorben.
Ja, wie gut.
In den Armen von mir, meiner und meiner Schwester. Mhm. Ne, meine Mutter war sehr aufgeregt und stand am Fußende des Bettes und sowas. Und wir haben dann auch angerufen und wir waren sehr erstaunt, dass das Bestattungshaus damals uns Zeit gelassen hat. Es war total erfreulich, dass die gesagt haben, ja, wir müssten spätestens abends so 7:30 kommen, aber bis dahin hätten sie, und dann haben sie gesagt, ja, die Zeit brauchen wir. Wir wollen die haben bitte nicht vorher abholen und sowas. Und das war erstmal erstaunlich, weil ich dachte, es gäbe Regeln, dann muss das sofort irgendwie gekühlt werden oder sowas. Aber offensichtlich ist es gar nicht so strikt, oder?
Ja, also es gibt natürlich Regeln, aber wichtig ist zu wissen, dass man 36 Stunden zu Hause bleiben darf, wenn man zu Hause verstorben ist. Mhm. Man darf sich auch, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus verstirbt, nochmal nach Hause bringen lassen.
Aha.
Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also wenn es zum Beispiel der Wunsch eines sterbenden Menschen war, unbedingt noch einmal nach Hause zu kommen und man dabei sich jetzt nicht das ewige Zuhause vorstellt, sondern wirklich real das Zuhause, dann kann man dem Wunsch auch entsprechen, ja, und kann das dem Menschen auch versprechen, wir bringen dich nochmal nach Hause, auch wenn du jetzt im Krankenhaus versterben solltest. Das ist möglich und das ist auch erlaubt. Und dann, wie gesagt, man darf 36 Stunden zu Hause bleiben nach dem Tod. Und wenn man in Heimen, alten Pflegeheimen, Hospizen stirbt, dann sind diese Zeiten auch möglich. Also man muss nirgends schnell weg, das ist ganz wichtig. Nur im Krankenhaus wird man natürlich dann nach einiger Zeit in die Prosektur gebracht.
Ja, also für uns war das ganz wichtig. Also mein Vater ist zu Hause gestorben und wir haben dann die ganze Verwandtschaft angerufen und alle sind gekommen zu uns nach Hause, um sozusagen den toten
Abschiedsfest zu feiern.
Ja, den toten Vater einfach im Bett. Es war ein Spezialbett, ein Krankenbett, so mit automatisch hoch und runter machen und sowas. Also war jetzt nicht das normale Bett, was er früher mal gehabt hat. Aber sie haben ihn im Bett sozusagen gesehen, im Schlafzimmer. Und das war so, wie er immer gelebt hat. Und das war sehr, sehr, sehr toll. Also wir haben dann Kaffeekränzchen gemacht mit dem Toten quasi in der Mitte. Also
so
nicht ganz,
soll es sein.
Ja, die Türen waren offen und man konnte jederzeit. Und wir haben auch gemerkt, dass sich immer einer der Verwandten so heimlich weggestohlen hatten, ist in das Zimmer gegangen zu meinem Vater und hat wohl ihn rein Zwiesprache gehalten und war mit ihm so zusammen oder hat es nochmal den toten Körper dann ganz genau nochmal angeschaut. Wir hatten ihn natürlich schön gewaschen und schön herausgestellt und in seiner roten Weste, die er zu Weihnachten bekommen hatte, vorher noch und über die er sich sehr, sehr gefreut hatte. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir geben ihm die rote Weste. Es war natürlich so voller Leben und sowas. Und das war natürlich toll eigentlich für die gesamte Verwandtschaft. Und wir haben ganz, ganz viel über ihn geredet und so von seiner Kriegszeit, von seiner Arbeitszeit, was er uns alle, und jeder wusste so eine Anekdote. Und das war natürlich irgendwie super toll für uns eigentlich damals.
Also ich würde fast sagen, am besten hätten sie aus dem ein Konzept für ein Bestattungshaus entwickeln können. Weil es im Grunde, alles, was sie jetzt erzählen, das sind eigentlich diese ganz, ganz wesentlichen Bestandteile. Dieses, ihn nochmal selber zu waschen, anzuziehen, das ist nicht selbstverständlich. Also sie haben das auf eine Weise hingekriegt, wie das nur ganz wenige Menschen hinkriegen. Also, dass sie sich das getraut haben, dass sie das durchgesetzt haben, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass man auf Menschen trifft, die das zulassen. Aber das ist was ganz Wichtiges, was wir auch ermöglichen oder anbieten oder auch den Angehörigen nahelegen, dass sie das so machen, wie sie das gemacht haben. Mhm. Aber sie müssen wissen, sie sind damit auch eine Ausnahme. Ja. Bei uns nicht, aber ja. Im Allgemeinen schon.
Wir wollen jetzt mal über Ihr Haus sozusagen ein bisschen reden, weil Sie sagen ja auch üblicherweise, also ich kenne es von ganz vielen, die, muss ich sagen, vorher hat man auch so ein bisschen, ein Toter und sowas. Man hat eine sehr starke Distanz. Und das war nicht so bei mir. Ich war ganz erstaunt, dass ich natürlich meinen Vater anfassen konnte. Ich habe ihm Küsse gegeben oder sowas, also auch berührt und sowas, seine Hand gehabt, die ziemlich kalt war. Ne? Also
so
die,
ist das,
die Hand.
Wenn man tot ist.
Ja, aber das war überhaupt nicht komisch. Also es war eine Berührung, das war eine Bezugnahme. Das war irgendwie. Wie machen Sie das? Also. Sie bieten das sozusagen auch an, diese Scheu zu überwinden und wirklich zu dem nicht mehr lebenden Kontakt aufzunehmen.
Also es gibt ja verschiedene Menschen. Es gibt einige, die sind so wie Sie, die trauen sich das von alleine zu und fragen uns, dürfen wir das? Und dann ist es überhaupt keine Frage. Aber es gibt eben auch andere, die kommen erstmal mit dem herkömmlichen Bild und sagen, machen Sie es kurz und holen Sie ab und dann wollen wir ihn so in Erinnerung behalten, wie er immer war. Mhm. Das ist, würde ich eher sagen, fast die Mehrzahl der Menschen. Ja? Mhm. Und wenn man dann ins Gespräch kommt und ihnen anbietet, dass es ihnen guttun würde, sich auf die Weise, wie sie das gemacht haben, zu verabschieden, das kann man auch in unseren Räumen. Also das, natürlich ist es noch viel besser, wenn jemand zu Hause bleibt und man das zu Hause auch so gestalten kann. Aber auch da sind die Möglichkeiten oft begrenzt. Und wenn wir die Menschen dann abholen zu uns ins Bestattungshaus, dann, Sie haben das ja eben auch gesehen, das ist ein bisschen wie zu Hause. Unser Abschiedsraum ist eigentlich ein Wohnzimmer nachempfunden, sowas wie eine gute Stube, wo der Mensch tatsächlich, wie bei Ihnen, auch mittendrin ist. Man kann draußen am Tisch sitzen miteinander und man kann mal zu ihm oder ihr reingehen. Berühren, Hand halten. Viele Menschen bringen dann auch was und legen was in den Sarg. Und mit dem Verstorbenen zusammen so diese ersten Schritte durch diese Zeit gehen, also in seiner oder ihrer Nähe auch. Es ist tatsächlich auch so, dass die Menschen, die, denen man das am wenigsten zutraut, einen manchmal am besten an die Hand nehmen. Ganz oft werden wir gefragt, was machen wir denn mit den Kindern? Sollen wir die Kinder überhaupt hier mitbringen oder die lassen wir doch zu Hause? Bei uns sind Kinder sehr, sehr willkommen und die Kinder nehmen oft die Erwachsenen an die Hand und gehen nochmal zum Opa und sagen ganz locker dann, oh, warum ist denn der Opa so kalt? Und helfen manchmal den Erwachsenen, die mehr Distanz von Hause aus erstmal mitbringen, diese Distanz auch zu überwinden.
Ich meine, muss ich jetzt mal sagen, Sie haben sehr schöne Räume da im Hinterhof.
Finden und es wir
ist,
auch.
Ja. Nein, es ist ein richtiges Idyll, auch mit dem Garten, das da dran ist. Können da sich die Angehörigen einfach aufhalten über eine längere Zeit?
Genau.
Sie haben sogar eine Küche da, wo man sich einen Kaffee machen kann und so alles. Ne?
Also unser Wunsch ist eigentlich, dass man sich bei uns für diese Zeit, wir haben ja in Frankfurt, kann man sagen, schönerweise 10 Tage maximal Zeit, bis der Verstorbene ins Krematorium oder auf den Friedhof muss. In dieser Zeit kann man wirklich etwas entstehen lassen. Ja? Also es ist die Zeit, in der der Körper einfach noch da ist. Der verstorbene Mensch ist noch zum Anfassen, zum Angucken, auch nochmal zum ihm was sagen oder ihr was sagen da. Und man kann wirklich, also man kann auch bei uns sogar über Nacht bleiben, wenn man nachts Totenwache halten möchte, bekommt man einen Schlüssel und dann darf man da auch, man schläft oder ist wach, aber man ist bei seinem verstorbenen Menschen in der Nacht. Und Menschen, die bei uns über längere Tage auch aus- und eingehen, die kennen sich dann richtig gut aus. Die wissen dann auch, wo der Kaffee ist. Und das ist, so soll es auch sein, ja. Die sind wirklich in diesen Tagen einfach nochmal ganz anders, aber sehr verbunden mit ihrem Angehörigen, verstorbenen Angehörigen.
Das ist sehr schön. Also ich weiß, wie wichtig das für mich war. Also weil Konflikte auch sozusagen, die wir sozusagen in der Pubertät und sonst was, die ich natürlich mit meinem Vater auch haben, das war nochmal ganz, gerade vor seinem Tod waren das natürlich sehr versöhnliche 3-4 Wochen eigentlich nochmal. Und dann mit dem Tod gab es eine sehr große Versöhnung, von der ich heute noch zehre, muss ich jetzt das für mich sagen. Also ich bin noch heute sehr froh, also wie das alles ablaufen konnte und dass ich das miterleben durfte. Und also ich finde da eine große Gnade drin. Und ich würde natürlich auch, also wenn ein Zuhörer jetzt zum Beispiel das Thema hören oder sowas, ich würde sie bestärken eigentlich darin, vielleicht mit ihrer Hilfe sogar einen anderen Weg zu suchen, als wie, wo man so abgeschoben, also so Tote werden so einfach abgeschoben. Ich finde, das ist irgendwie nicht richtig, wenn man den Lebenden gekannt, also gerne gehabt hat.
Also ich denke, was Sie eben gesagt haben, dass Ihnen das nicht verloren geht, also dass Sie das jetzt noch spüren, auch die Dankbarkeit, das ist wirklich, also ich glaube, dass man sich in dieser Zeit wirklich einen Schatz anlegen kann. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die nach einiger Zeit auf diese Zeit zurückgeschaut haben und gesagt haben, sie hätten daran Erinnerungen wie an ein Fest, aber wie an ein Hochzeitsfest. Oder es hat eine Frau so beschrieben, das hat mich natürlich sehr berührt, aber es ist eine Zeit von nochmal einer ganz anderen und ganz innigen Verbundenheit. Mhm. Und wie Sie auch sagen, es kann auch manches noch geklärt werden. Es können auch versöhnliche Dinge passieren. Manchmal sitzen auch Angehörige bei uns zusammen, setzen sich tatsächlich mal über bestimmte Themen auch auseinander, die einfach jetzt geklärt werden müssen und die natürlich zur Oberfläche kommen in dieser extremen Situation. Und es passieren dann auch ganz wunderbare Einigungen manchmal. Mhm. Es ist manchmal auch Mediationsarbeit, könnte man fast sagen. Mhm. Wenn wir Gespräche da begleiten, sind manchmal auch sehr verschiedene Ansichten, aber man spricht miteinander und man findet sich und es ist eben nochmal im Angesicht dessen, der gegangen ist, einfach auch mit einem Blick auf dessen Leben.
Was bei mir auch mit, also so, was ich gemerkt habe, ist, wenn man das Ende eines Lebens mitbekommt, wo nichts mehr an Veränderung dann möglich ist, es gibt einem ganz viel Kraft, sich selbst nochmal zu verändern, weil man ja jetzt als Lebender alles noch kann. Und bestimmte kleinliche Sachen fallen einfach weg. Mhm. Und man erkennt sie angesichts des Todes eines lieben Menschen, wie kleinkariert man manchmal gedacht hat. Und man schämt sich selber, dass man irgendeinen dummen, blöden, kleinen Konflikt mit irgendwem hatte.
Aber so ist das Leben.
Es
bleibt auch so. Also, trotzdem ist es natürlich ein Perspektivwechsel, denke ich.
Es ist ein Perspektivwechsel. Ja. Also ich glaube, dass ich doch durch diese Erfahrung nicht mehr ganz so klein, also nicht so ganz so kleinkrämig bin. Also ich weiß es nicht.
Ich habe gerade überlegt, ob das ein guter Moment ist. Sie haben mich ja gebeten, Musik mitzubringen.
Richtig,
und ich habe eine Musik mitgebracht, von der ich denke, dass sie hier gut herpasst. Und das ist ein Stück, gespielt von Alexander Ramirez, Gitarre, Recuerdos de la Alhambra heißt es. Mhm. Und das heißt Erinnerungen an die Alhambra. Und ich denke, gerade so wie Sie eben den Blick nochmal auf das Leben Ihres verstorbenen Vaters, also die Menschen das auch bei uns tun, wenn sie den verstorbenen Menschen nochmal so nah haben, dass man auch auf so ein Leben nochmal zurückschaut, auch überlegt, wie würdigt man das jetzt und das im Grunde wie ein Kunstwerk anschaut. So kann man sich vorstellen, hat auch der Komponist dieses Stückes die Alhambra angeschaut und eben das nun folgende Stück komponiert. Es ist wie ein Kunstwerk anzusehen.
Thank you.
Wir sind wieder im Gallusfenster und wir reden heute über ein Bestattungshaus im Gutleut Kistner und Scheidler. Frau Sabine Kistner, die ist heute bei mir zu Gast. Und wir haben im ersten Teil schon über das, was einen berührt, geredet, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Ich würde nochmal eigentlich darauf zurückgehen wollen, welche gesetzlichen Vorschriften gibt es alle und wo hat man eigentlich Freiräume? Was kann man anders machen als, ich sag's mal ganz brutal sozusagen, die Leiche abholen zu lassen, was fürchterlich klingt für mich. Aber es bezeichnet sozusagen die Distanz, die wir zu diesem Thema Tod haben und die ich auch ganz wichtig finde, dass die aufgehoben wird.
Vielleicht nehme ich das mal, diesen letzten Satz von Ihnen, die Leiche abholen. Wir sprechen ganz bewusst nicht von der Leiche, weil da ganz schnell so ein Bild von einer Sache entsteht. Für uns ist der Mensch wirklich, wenn er gestorben ist, immer noch der Mensch. Das ist schon der erste Anfang, wenn wir in ein Haus gerufen worden, wo ein Mensch verstorben ist, dann gehen wir zuerst zu dem verstorbenen Menschen hin und begrüßen den auch mit Namen, stellen uns vor, sagen auch jetzt, wer uns gerufen hat und was jetzt passiert als nächstes. Also wir gehen auch davon aus, dass der verstorbene Mensch auf einem mir, also ich weiß nicht wie, aber ich nehme an, dass auch der verstorbene Mensch wahrnimmt, was um ihn herum ist. Und so gehen wir mit den Menschen um. Und das ist eigentlich der rote Faden, wenn Sie danach fragen, was wir anders machen, das ist der rote Faden, der sich durch alles zieht. Also wir gehen durchgängig mit den Verstorbenen so um, dass sie es, ich möchte jetzt fast sagen, auch genießen können. Auch die Angehörigen können bei uns jeden Schritt mitgehen. Also die werden auch nicht vor die Tür geschickt, so nach dem Motto, das machen wir jetzt mal für Sie, gehen Sie mal kurz raus und dann hören Sie irgendwelche Geräusche, wo Sie nicht genau wissen möchten, was jetzt wirklich passiert, sondern Sie können bei jedem Schritt dabei sein. Wir gehen davon aus, dass nicht gut tut, wenn man sehr viel abgenommen bekommt, sondern gut tut, sehr viel selber zu machen.
Ja.
Das haben Sie ja eben auch schon beschrieben in unserem ersten Teil. Und es gibt ganz viel, was man selber machen kann. Also es gibt dieses, also jetzt mal, wenn wir vom Abholen anfangen, der Mensch muss aus seinem Bett herausgehoben in den Sarg werden. Der Mensch ist schwer, wir sind zwei Frauen und es sind immer auch Angehörige da und es tut gut, mitzuheben. Es tut gut, wenn jeder Also wir heben verstorbene Menschen immer in ihrem Bettlaken. Also wir heben sie, halten sie nicht an den Armen und Beinen fest oder so, sondern wir heben sie in ihrem Bettlaken, so wie sie gelagert sind, vorsichtig in den Sarg herüber. Und da können gut die Menschen, die da drumherum sind, mithelfen. Mhm. Sie können uns begleiten auf dem Weg ins Bestattungshaus. Sie können wirklich jeden Schritt mitgehen und dann in unserem Bestattungshaus auch gleich wieder am offenen Sarg sich einfinden. Also den Sarg auch selber wieder öffnen. Nur für die Fahrt ist er geschlossen. Bei uns ist der Sarg immer offen. Mhm. Und die Verstorbenen können immer natürlich nach dem Anruf vorher besucht werden. Mhm. Und dann, das sagte ich eben schon, haben wir in Frankfurt 10 Tage Zeit, die ein Verstorbener bleiben kann. Und in diesen 10 Tagen ist eigentlich die Möglichkeit, Schritt für Schritt das zu entwickeln, was dann am Ende vielleicht oder ganz sicher auch als Trauerfeier eine Gestaltung findet. Mhm. Aber das ist etwas, was Schritt für Schritt entsteht.
Ja.
Wo wir nicht am ersten Tag sagen, so, jetzt suchen Sie mal einen Sarg aus und eine Decke und ein Hemd und was für eine Musik wollen Sie und was für Blumen und dann unterschreiben Sie und dann können Sie wieder gehen, sondern wir gucken ganz behutsam, was sind sie überhaupt am ersten Tag imstande zu entscheiden und dann schlafen sie nochmal drüber. Wir halten das mal so fest und gucken dann am nächsten Tag, ob das jetzt wirklich so gemacht wird oder ob sich das auch nochmal modifiziert. Also das ist etwas, wo ich denke, es muss nichts übers Knie gebrochen werden in dieser Zeit. Und man ist in einem Ausnahmezustand, man kann auch nicht, es sei denn, man hat vorher schon Entscheidungen getroffen. Das machen ja auch manche Menschen, dass sie vorher kommen und sagen, wenn es mal soweit ist, dann will ich den Kopf nicht davon voll haben. Deswegen gucke ich vorher schon, was soll mit mir sein, wenn ich sterbe. Oder Kinder kommen und gucken für ihre Eltern oder Männer für ihre Frauen oder Frauen für ihre Männer. Und manche Menschen eben auch für sich selbst.
Man kann also kommen und sie bieten sozusagen die normale Palette auch an.
Ja.
Man kann einen Sarg sich aussuchen.
Man muss einen Sarg sich aussuchen. Da kommen sie nicht drum rum, weil wir in Deutschland Sargpflicht haben. Also das gilt auch für Einäscherungen. Es wird dann der Sarg mit eingeäschert.
Ja.
Aber es ist bei uns nicht verboten, den günstigsten Sarg zu nehmen. Man wird nicht überredet, einen teuren Sarg zu kaufen, nur weil das der Mensch doch wert gewesen sein muss. Sondern man kann auch einen einfachen Sarg nehmen, in dem man auch gut liegt. Ja? Und man muss nicht irgendwie eine besondere Spitzenwäsche aussuchen, sondern man kann auch seine Bettwäsche mitbringen, die man dem Menschen dann mitgibt und derer vielleicht auch schöner aussieht als in irgendwelchem Plüsch- oder Spitzenzeug, was wir eigentlich gar nicht so anbieten bei uns.
Weil es ja das Leben auch nicht so gewesen
ist. Nee, das Leben war auch nicht so. Und man hat auch nicht irgendwelche Spitzenhemden im Leben an, sondern man hat seine normalen Kleider an, Jeans oder wenn man sich schick macht, was Schickes. Aber das ist auch so, wenn man gestorben ist. Sie dürfen auch ihre ganz normale Kleidung anhaben nach dem Tod. Und wir bitten die Angehörigen auch immer, was auszusuchen, was wirklich ihnen gefällt, was den Verstorbenen gefallen hat, was die gerne getragen haben, worin sie sich wohlgefühlt haben. Und die allerwenigsten möchten wirklich ein Sterbehemd haben, obwohl es natürlich auch gute Gründe dafür gibt. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich will nicht in diesem neuen Zustand, in dem ich dann bin, wenn ich gestorben bin, in Kleidern sein, die ich in meinem Erdenleben getragen habe. Ich will dann ein besonderes Kleid haben, aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die nähen sich ihr Sterbehemd schon vorher und haben das dann im Kasten liegen und benutzen das dann. Ja. Aber die Regel ist, dass Jeans, ein Hemd oder ein Lieblingskleid oder sowas mitgebracht wird. Und dann wir wirklich, und das ist eben auch erlaubt und möglich und erwünscht, zusammen mit den Angehörigen, wenn sie sich das zutrauen, den Menschen nochmal wirklich schön waschen, pflegen, eincremen, die Füße ölen, anziehen. Wenn sie es gewünscht haben, auch schminken, aber sonst nicht. Also was zum Beispiel keine Vorschrift ist, dass Verstorbene geschminkt werden müssen, sondern man darf das tun. Wenn eine Frau nie ungeschminkt aus dem Haus gegangen ist, dann möchte sie vielleicht auch auf ihre letzte Reise geschminkt gehen. Ja? Dann bringen aber die Angehörigen ihren Lippenstift und ihren Lidschatten mit. Also wir schminken nicht generell Verstorbene so, als müssten wir den Tod überschminken.
Ja.
Man darf sehen, dass jemand gestorben ist. Man darf auch die Veränderungen sehen. Wenn jemand verstorben ist. Wenn jemand jeden Tag kommt, seinen Verstorbenen zu besuchen, Dann sehen die Menschen auch die Veränderungen langsam. Das hilft ihnen auch, Abschied zu nehmen.
Das heißt, es kommt ja am Anfang eine Totenstarre oder was dann ist das ja. Man muss ja sehen, dass man, wenn man wäscht, das bald macht, weil es so schwieriger wird, glaube ich.
Ja, ne? es wird schwieriger. Also die Totenstarre setzt so nach 2-3 Stunden, 3-4 Stunden. Es ist ganz verschieden ein.
Ja.
Die Totenstarre ist aber auch was sehr Individuelles. Es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Und es gibt Menschen, die bleiben relativ entspannt. Das sind Menschen, die ganz leicht im Schlaf vielleicht gestorben sind. Dann merkt man, sie haben sich auch im Moment des Sterbens nicht angespannt. Also das ist ja so ein Festhalten.
Ja.
Die Totenstarre ist im Grunde was Muskuläres. Es ist wie ein Krampf, können Sie sich das vorstellen. Und die Totenstarre kann man auch lösen. Da tut man niemandem weh, sondern man weiß, wo die Gelenke sind und kann auch ein Gelenk wieder beweglich machen und kann Verstorbene auch dann ganz normal anziehen. Das ist also die Totenstarre löst sich nach einigen Tagen auch von alleine wieder. Das sehen Sie dann auch am Gesichtsausdruck, wenn Sie das nicht allzu sehr vorher fixiert oder geschminkt haben. Dann sehen Sie auch, dass langsam der Mensch sich auch loslässt. Und es hilft dann auch selber, den Menschen gehen zu lassen.
Nach den 10 Tagen, man hat die Möglichkeit einer Erdbestattung und der Verbrennung, ne? Der Feuerbestattung.
Ja, beides, genau. Ich denke, es gibt inzwischen so eine Entwicklung, dass mehr Feuerbestattungen als Erdbestattungen geschehen. Es ist auch in der Tat so, dass man mit einer Urne mehr Möglichkeiten hat als mit dem Sarg. Mit dem Sarg sind sie auf jeden Fall an einen Friedhof gebunden. Erdbestattung ist eine große Bestattung. Bei einer Urnenbestattung haben sie ein bisschen mehr Zeit. Also wenn der Mensch erstmal eingeäschert ist, was übrigens auch ein Prozess ist, den man begleiten kann, Wenn der Mensch eingeäschert ist, dann hat man auch Zeit, noch zu überlegen, wo die Urne denn hinkommen soll. Natürlich ist in den meisten Fällen die Wahl der Friedhof. Manche wissen das schon vorher. Aber es gibt auch Menschen, die besondere Orte haben, wo sie hin möchten. Manche möchten im Friedwald bestattet werden und dann wird die Urne in den Wald gebracht oder als Seebestattung, dass die Urne ins Meer gegeben wird.
Haben Sie viele ausländische oder jetzt Migranten, die hier gelebt haben, aber doch sozusagen
dann in die Heimat
in
wieder
die Heimat
möchten.
Wieder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das müsste dann schon eine Feuerbestattung sein in der Urne.
Nein, nicht unbedingt. Also wenn es eine Erdbestattung dann in die Heimat, dann muss natürlich alles sehr schnell gehen, weil in den Ländern, in die der Mensch dann überführt wird, oft die Bestimmungen sind, dass man sehr schnell beigesetzt werden muss. Da hat man mit einer Urne auch mehr Ruhe, ne? Dass man vielleicht eben hier die Einäscherung vornimmt und dann mit der Urne wohin auch immer fährt, also die Asche im Ganges verstreut, sowas ist möglich in Indien. Und das sind dann auch Dinge, wo sie tatsächlich, man kann eine Urne selbst überführen, wenn man nachweist, wo man sie beerdigt. Dann bekommt man sie auch ausgehändigt und darf sie auch an den entsprechenden Ort bringen.
Das heißt, man kann zum Beispiel in ein Bergdorf in Italien, Spanien oder sonst Griechenland.
Wenn Sie nachweisen, dass Sie da einen Grabplatz haben,
ja,
dann dürfen Sie die Urne da auch hin überführen.
Was vielleicht auch nicht schlecht ist, den Angehörigen in die Heimat zurückzubringen, wo er geboren ist oder sowas, wenn es um Alter. Menschen halt, die damals ihre Heimat verlassen haben und ihr letzter Wunsch vielleicht war, wieder in der Heimat beerdigt zu werden.
Ja. Das ist ganz wichtig, dass das möglich ist. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass man zur persönlichen Verabschiedung die Urne tatsächlich auch nochmal mit nach Hause nehmen darf.
Ach ja.
Eben wenn man nachweist und unterschreibt, dass man die Urne dann auch beisetzt an dem gegebenen Ort.
Das bedeutet auch, nach der Feuerbestattung könnte man die Urne auch mit nach Hause nehmen, um dann zu der
dann
angesetzten...
Dann überbringt man sie, ja.
Ja, das sind ja immerhin mehr Freiheiten. Ja. Man denkt immer, das wäre immer so alles so total geregelt.
Es gibt schon Freiräume, ja. Genauso wie bei Trauerfeiern. Also es ist ja auch ein Teil unserer Arbeit mit den Menschen zusammen, langsam diese Trauerfeier zu entwickeln. Sie bringen ihre Ideen mit und fragen, geht dies, geht das, geht jenes. Und auch da ist ein großer Gestaltungsspielraum. Wir haben zum Beispiel Feiern, wo Menschen wo die ganze Trauergemeinde nochmal am Sarg wirklich vorbeigeht und alle auf dem Sarg unterschreiben. Also so, dass der Sarg dann wirklich mit den Unterschriften aller lieben, nahen Menschen in die Erde oder auch ins Feuer gegeben wird. Mhm. Oder auch musikalische Gestaltung ist etwas, was nicht wirklich zwingendes Ave Maria oder so nimm denn meine Hände sein muss. Natürlich, es gibt Menschen, denen bedeutet das ganz viel und es drückt ja auch sehr viel aus und es ist auch was Vertrautes, was auch gut tut, wenn man etwas Vertrautes hat in so einer Situation, in der man ja auch verunsichert und traurig ist. Mhm. Aber es gibt aber auch Trauermusiken, die Menschen mitbringen, die dann in ihrer Situation zur Trauerfeiermusik werden. Eine davon habe ich übrigens mitgebracht. Das ist von Louis Armstrong gesungen, What a Wonderful World. Das ist eine Musik, die tatsächlich oft auf Trauerfeiern gewünscht und auch gespielt wird.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Hier sind wir wieder im Gallusfenster. Wir reden heute über ein Bestattungshaus im Gutleut, Kistner und Scheidler. Sabine Kistner ist hier zu Gast und wir haben jetzt schon ganz schön lange, 50 Minuten, über Trauern, über eine andere Art mit Toten umzugehen, nicht einfach sozusagen abschieben, das Thema abschieben, sondern den Tod mitten ins Leben zu holen, mit auch ganz viel selbst machen mit dem Toten, eine andere Form auch der Trauer, Feier und die Freiheiten, die es im Gesetz gibt, auch voll zu nutzen. Also man kann die Urne sogar mit nach Hause nehmen, zeitweise. Man kann sie in andere Länder bringen, selbst bringen. Man kann sie bringen lassen, aber man kann das auch alles selbst machen. Man kann Trauerfeiern selbst gestalten. Und da waren wir am Grunde genommen an dem Punkt, die Art der Trauerfeier, das ist natürlich sehr wichtig, ein Akt mit Freunden, mit Nachbarn, Verwandten und sowas, wo es nochmal einen offiziellen Termin gibt von dem Verstorbenen in der Gesellschaft, nicht in der intimen Zweisamkeit der Angehörigen, sondern in einer öffentlichen Art und Weise Abschied zu nehmen. Wie geht es das bei Ihnen ab oder wie helfen Sie da?
Es gibt ja auch bei uns im Haus die Möglichkeit, Trauerfeiern zu haben. Also wir haben, Sie waren ja vorhin zu Besuch, den Raum gesehen. Es ist ein großer, lichtdurchfluteter Raum mit großen Fenstern. Also ich würde sagen, schon auch eine Alternative zu zu düsteren Trauerhallen. Es sind nicht alle Trauerhallen düster, aber manche Menschen wünschen sich für dieses letzte Abschiedsfest, was ein Mensch hat, auch einen dem Menschen angemessenen Raum. Und es kann sein, dass eben ein heller, sonniger Raum dem einen besseren Rahmen gibt. Das sind also jetzt nicht nur weltliche Feiern in unserem Bestattungshaus, sondern es sind auch kirchliche Feiern. Es kommen auch Pfarrerinnen und Pfarrer zu uns und es werden Feiern, wie sie eben auch in Trauerhallen, auf Friedhöfen stattfinden, bei uns gestaltet.
Sie machen auch jetzt mal Veranstaltungen monatlich.
Ja, Veranstaltungen ist auch etwas, was in unserem Haus stattfindet. Regelmäßig einmal im Monat versuchen wir das Thema Tod, Trauer, Sterben, Abschied, alle diese Themen, die sich darum ranken, auch in einen ganz normalen Kontext reinzuholen. Also man muss nicht tot sein, um in unserem Haus sich aufzuhalten oder hinzukommen. Es kann eben auch andere Gründe geben, da hinzukommen, zum Beispiel zu so einer Veranstaltung. Das sind Ausstellungen, das ist ein Kinofilm, das sind Themenabend über Pflege am Ende des Lebens, jetzt im kommenden Programm. Also es sind verschiedene...
Man kann es ja schon mal sagen hier, das ist am Mittwoch, jetzt den 25.01. ein Filmabend, Kirschblüten Hanami.
Ein wunderschöner Film, sollten Sie sich unbedingt ansehen. Und Kino im Gutloid ist ja auch selten, gell?
Ja, es ist selten, es ist mit von Doris Dörry und für... diejenigen, die im Gallus-Theater den Tadashi Endo mitbekommen haben, deswegen kenne ich den Film selber, habe ihn aber noch nie gesehen.
Herzlich eingeladen.
Ja, er hat mit Doris Dörry den gemacht. Er ist japanischer Butoh-Tänzer und er hat, als er das letzte Gastspiel bei uns gegeben hat, sehr von diesem Film geschwärmt. Sie laden da also alle Interessierten ein?
Also wir laden alle Menschen, von denen wir denken, dass es sie interessieren könnte, zu ein. Mhm. Aber eben auch insbesondere in der Nachbarschaft. Also uns ist auch wichtig, dass die Nachbarschaft auch mitkriegt, dass es ein Ort, wo man hinkommen kann. Mhm. Wo man, ja, also wo man nicht nur ein Schaufenster vor der Nase hat und sich seine Fantasien macht, was dahinter sich abspielt, sondern wo man auch wirklich einen Grund haben kann, reinzugehen, sich umzugucken und erzählt bekommt, wie es da zugeht.
Das sind sehr schön eingerichtete Räume. Das heißt, man spürt sozusagen die Ruhe auch da drin. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach auch zum Entspannen oder sowas, fast eine meditative Ruhe, ein bisschen weltabgeschieden mit dem schönen Garten da hinten. Ne?
Hat sowas von Paradiesgärtlein, denke ich manchmal. Ne?
Genau.
Ja. Und so. Also das ist für uns auch selbst, wir sind, als wir die Räume damals gefunden haben, haben wir wirklich drum gekämpft, sie auch zu bekommen, was dann zum Glück auch gelungen ist. Aber es ist für uns selber auch wirklich eine Kraftquelle, an so einem Ort zu arbeiten, also in Räumen zu arbeiten, in denen wir uns selber gerne aufhalten. Und so haben wir die Räume auch gestaltet, dass wir uns da selber wohlfühlen, dass wir da selber auch gelegentlich zur Ruhe kommen können und uns das dann so eben auch für die Angehörigen vorstellen können. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, in dem Abschiedsraum steht ja auch ein Schaukelstuhl. Und es ist manchmal so, dass wirklich Angehörige sich einfach in diesen Schaukelstuhl setzen neben den Sarg und den Blick vielleicht gemeinsam, in Anführungsstrichen, mit ihrem Verstorbenen aus dem Fenster und da eine ganze Zeit lang einfach in Ruhe sind. Manche kommen abends nochmal, bringen sich ein Glas Wein mit oder den gibt's auch bei uns. Und setzen sich nochmal zu ihrem verstorbenen Menschen hin und ja, lassen einfach nochmal so die Bilder auch der meistens ja sehr gefüllten letzten Zeit kurz vor dem Tod an sich vorüberziehen oder auch die Bilder des Lebens und kommen da einfach auch dann in einen guten und ruhigen Zustand, in dem sie auch, aus dem sie dann auch später wieder Kraft schöpfen können, die Trauerzeit, die endet ja nicht mit der Trauerfeier, ne? Diese Trauerzeit dann auch zu durchlaufen.
Stichwort Kraftquelle, weil jetzt mal einfach eine persönliche Frage, wenn man alltäglich mit Tod und so existenziellen Sachen zusammen ist, wie verkraftet man das alles selbst?
Also es gibt auch in der Arbeit sehr, sehr viele Kraftquellen. Also für mich ist wirklich eine der größten Kraftquellen die verstorbenen Menschen selbst. Also Sie haben das ja von Ihren Eltern berichtet und ich sehe das als eigentlich eine Chance an, wenn das möglich ist, zeitlich auch mal eine Weile selber mich neben einen verstorbenen Menschen zu setzen Und mir so dieses Stück Ewigkeit, was mir an diesem Menschen sichtbar wird, auch vor Augen zu führen. Auch so innerlich meinen Fragen mal nachzugehen, wo sind sie denn jetzt eigentlich? Wie geht es denn jetzt für sie weiter? Kann ich in dem Gesicht was ablesen von dem, was dann kommt? Und das sind wirklich Momente, fast meditative Momente, die sind sicherlich nicht häufig, aber überaus kraftspendend. Also ich finde auch Kraft in der Arbeit selbst. Ja. Mhm. Auch in dem intensiven Kontakt mit Angehörigen. Diese Begegnungen sind auch so erfüllend, dass mir das auch Kraft gibt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Leben neben und um das Bestatterin-Dasein herum. Ich mache selber auch Musik und ich liebe klassische Musik und dieses Musikmachen mit anderen zusammen. Ich spiele in einem Streichquartett, in einem Orchester und das tut ungeheuer gut, da einfach auch mal alles andere zu vergessen, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren, wie entsteht jetzt ein schöner Ton, ein schöner Klang und auch Kunstwerke wirklich entstehen zu lassen.
Das war eine Entdeckung, ja, wir wollen den Titel noch eine der Entdeckungen, die wir bei der Beerdigung gehabt haben, dass man ganz viele Sachen nicht einfach mit einer Rede nur ausdrücken kann, sondern mit einem Kunstwerk, dass über Musik eigentlich ganz viel geschieht.
Das Kunstwerk, was jetzt zu hören sein wird, ist von Camille Saint-Saëns, Der Schwan. Und stellen Sie sich dabei einfach einen Schwan vor, wie er, nachdem er mühsam vom Ufer aufgebrochen ist, gleitet in die Weite des Wassers.